Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Moritz Stetter, Comiczeichner in Hamburg. Hallo Moritz.
Moin.
Hallo Moritz.
Ach, jemand sagt ja Moin. Moin, Moritz.
Moin.
Moin, Moin wäre schon gesabbelt, wie man hier sagt.
Ah, interessante Info. Ich wollte gerade fragen, wann sagt man denn Moin und wann sagt man Moin, Moin?
Das ist dann schon zu geschwätzig.
Kommst du aus Hamburg auch richtig ursprünglich?
Nee, ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Aufgewachsen in Süddeutschland. Ich bin aber schon vor 20 Jahren nach Hamburg gezogen. Also darf mich, glaube ich, inzwischen auch Hamburger nennen.
Also hattest du anfangs auch mit dem Moin Moin Probleme?
Nee, das hat sich eigentlich ziemlich schnell eingebürgert. Ich musste mir halt schnell das Schwäbisch abgewöhnen, aber seitdem fühle ich mich da ganz integriert und assimiliert.
Also nicht mehr Grüß Gott.
Nein, oh Gott, nein.
War das eine starke Umgewöhnung?
Nee, ich fühle mich da sehr, sehr zu Hause, weil das viel mehr meinem Naturell entspricht, so dieses entspannte, ruhige, nicht so laute, die Menschen in Süddeutschland, das war mir schon in meiner Kindheit immer alles viel zu schrill und zu laut. Deshalb endlich zu Hause, habe ich mir gedacht, als ich hier war.
Bist du fürs Studium dann eigentlich nach Hamburg gekommen?
Ich habe gar nicht wirklich studiert, also ich habe auch gar kein Abitur. Ich habe eine Trickfilmausbildung dann in Hamburg gemacht. Also ich habe eine Zeit lang auch in der Animationsbranche gearbeitet.
Ach, warst du bei Lutherbeck?
Ich kenne den Namen, aber ich habe nie wirklich in dem Beruf, nie bei diesen klassischen Studios gearbeitet. Ich habe so ein bisschen in der Werbung und in Imagefilmen gearbeitet, aber bin dann auch schnell wieder aus der Branche verschwunden, weil ich gemerkt habe, dass der Arbeitsaufwand und das Endprodukt mir ein bisschen zu weit auseinander liegt und ich auch mit dem eingefrorenen Bild irgendwie besser arbeiten kann als mit der Bewegung.
Was ist denn Lutherbeck? Ist das so ein Studio oder wie?
Ja, das ist so, ich glaube die Sarah Burini hat bei Lutherbeck gearbeitet. Ich glaube, die sitzen auch in Hamburg. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht auch in Köln, keine Ahnung. Die machen oder haben gemacht die Sendung mit der Maus.
Ach so, die kenne ich.
Also wo ich mal ein bisschen gearbeitet habe, ist bei Werner. Ich glaube Trick Company war das. Und da habe ich an Werner 6 mitgearbeitet und habe da so Prop-Design gemacht. Also so zum Beispiel Würfel, die gekotzt werden und diese ganzen Sachen müssen ja dann gezeichnet werden, damit, wenn es dann nach Asien geht, damit die wissen, wie man das zu zeichnen hat.
Wenn man da Schraubenmuttern kotzt und genau. Fischgerippe und Würfel. Stimmt, Werner kotzt Würfel.
Verfolgt dich das noch in deinen Träumen?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Das war eine ganz lustige Erfahrung, wie eigentlich fast alles, was ich hier gemacht habe. War auch ganz skurril, wenn dann Brösel mal vorbeikam und hat sich dann einfach noch so ein Berg Hintergründe, die da gerade gezeichnet wurden, unter den Arm gepackt und ist damit abgerauscht, weil er das noch für einen Kalender zweitverwerten möchte. Und niemand konnte dann was sagen.
Ja. Oh, okay. Brösel war hier.
Ja, es war schon der Held meiner Kindheit.
Brösel oder Werner?
Brösel auch, ja.
Wie ist der so als Typ?
Wie gesagt, ich habe den ja nur kurz mal reinrauschend gesehen, aber ich glaube, der ist schon so ein verschrobener Charakter auf jeden Fall.
Ja, ich fand Werner ganz großartig. Das noch kurz eingeschoben. Ich habe mich wirklich total beölt. Ich fand das einfach unfassbar witzig. Aber es hat sich dann auch irgendwie so ein bisschen totgelaufen, fand ich. Also so, vielleicht lag es auch an mir. Das war dann irgendwie so, das gab's dann und es blieb dann so. Und dann war es dann irgendwann, war auch mal gut dann.
Ja, es war halt irgendwann auch nicht mehr so anarchisch.
Aber Moritz, wenn man jetzt seine Comics von heute sieht, dann sind da eigentlich nicht mehr so viele Menschen dabei, die irgendwelche Schrauben kotzen oder sowas. Oder dass du irgendwie mal was mit Werner zu tun hattest, ist da eigentlich nicht so eindeutig. Du hast schon diverse Biografien gezeichnet von berühmten Persönlichkeiten und machst es auch immer noch und zeichnest auch viel politische Comics oder bist zumindest da aktiv. Also irgendwie ist da ja ein ziemlicher Sprung entstanden, oder? Oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Also so in den ersten Jahren, das sind alles Dinge, die heute nicht mehr aufzufinden sind, online oder so, habe ich viel mit Knollennasen gezeichnet und viel so funny Comics, so ganz klassisch. Aber das hat sich, ja, ich kann gar nicht mehr sagen, wie diese Entwicklung wirklich im Einzelnen stattgefunden hat, aber heute mache ich schon sehr andere Sachen, das stimmt.
Angefangen, glaube ich, hat es mit der Luther-Biografie von Martin Luther und dann hast du Beethoven als Biografie verzeichnet und Dietrich Bonhoeffer und, weil ich es jetzt auch schon woanders gelesen habe, kann man das auch sagen, du arbeitest gerade an der Biografie von Hildegard Knef, ne?
Ja, also die erste Biografie war Dietrich Bonhoeffer tatsächlich, das war im Güter Gütersloher Verlagshaus. Das war eine Lektorin, eine junge Lektorin im Gütersloher Verlag. Die wollte unbedingt ihren Job ein bisschen interessanter machen und war auf der Suche nach comiczeichnenden Menschen online und hat mich dann gefunden, weil ich da recht aktiv war auf Blogs und so weiter zu der Zeit, 2008, 2009. Da war gerade dieser Graphic Novel Hype um diesen Begriff herum und klassische Buchverlage wollten da auch mit drauf aufspringen. Und da hatte ich ein bisschen Glück, dass die mich dann online gefunden hat.
Das heißt, die Biografien, die sind doch gar nicht bei so klassischen Comicverlagen erschienen, glaube ich, ne?
Genau, die ersten beiden Bücher, also der Dietrich Bonhoeffer und der Luther, das war im Gütersloher Verlag. Die haben dann aber auch schnell wieder aufgehört, Genre-Comic, weil sie gemerkt haben, dass die Verkaufszahlen doch ein bisschen anders sind als bei ihren anderen Büchern, ein bisschen kleiner. Mhm. Aber es war ein guter Türöffner, um Bücher zu publizieren.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben ja alle Rang und Namen. Ich meine, das lässt sich echt nicht leugnen. Beethoven hattest du 2020 rausgebracht oder das ist 2020 erschienen. Und das war ja eigentlich auch Beethoven-Jahr, ne? Ist ja dann so ein bisschen untergegangen aus Gründen. Aber trotzdem, das ist natürlich ein super dankbares Thema gewesen, kann ich mir vorstellen.
Ja, also es war in dem Fall dann auch, dass ich auf das Thema schon im Vorfeld aufmerksam wurde durch einen Illustrationsauftrag zum Beethoven-Jahr. Und ich habe das dann im Knesebeck Verlag vorgeschlagen. Und ich hatte dann aber auch nur ein halbes Jahr, um dieses Buch zu machen. Das habe ich mir dann aber auch ein bisschen selber als Ziel gesteckt, mal auszuprobieren, ob ich das hinbekomme, in einem halben Jahr ein Buch fertigzustellen.
Wie viele Seiten?
Das sind, lass mich jetzt nicht lügen, 80, glaube ich, oder so.
Ja, okay.
90.
Das ist voll witzig. Ingo, du fragst immer, wie viele Seiten?
Ja, schon.
Wichtige Frage, ja. Wichtige Frage.
Ja, das ist, um das so einzuordnen, finde ich das schon interessant. Also das ist vielleicht auch nur mein persönliches akademisches.
Deine von der Comic-Akademie. Nee, ich finde das auch total interessant.
Ich kann nicht empfehlen, das nachzumachen, das in 6 Monaten auszuprobieren. Ich glaube, es kam auch dazu, ne? Corona ging los, ich hatte sowieso nichts anderes zu tun. Und eigentlich hat sich dann mein Alltag gar nicht verändert, weil ich halt sowieso die ganze Zeit nur in diesem Buch saß, die ersten Corona-Monate. Genau, und ich hatte halt einen Vorschuss ausgehandelt, der mich 6 Monate einigermaßen finanziert. Und ich wollte einfach mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, würde ich aber nicht nochmal so machen.
Mich würde interessieren, also bei mir war das zum Beispiel ein großes Thema, die eigene Arbeitskraft so einzuschätzen. Das hat bei mir sehr lange gedauert. Also bis ich wirklich sagen konnte, wie lange brauche ich denn überhaupt? Wie ist denn das bei dir gelaufen eigentlich? Weil die Projekte, die du gemacht hast, die sind ja schon alle relativ umfangreich. Also das sind jetzt keine 48 Seiten Comic-Alben, so die klassischen, sondern das sind ja schon ein paar Seiten mehr. Konntest du das gleich gut einschätzen mit deiner Arbeitskraft, wie lange du an etwas sitzen musst? Oder?
Ich habe da immer so ein ganz gutes Grundgefühl, aber ich höre dann immer von KollegInnen, dass sie da so einen Plan machen, so viele Seiten in einer Woche oder in einem Monat und diese Arbeitsschritte bis zu dem Zeitpunkt hinbekommen. Und also das mache ich alles gar nicht, sondern ich gehe da schon so ein bisschen größenwahnsinnig auch immer ran. Aber auch halt aus der Erfahrung heraus, dass es bisher immer funktioniert hat. Und ich rechne das immer nicht so durch, wie realistisch das ist, sondern ich sage dann halt einfach ja und irgendwie hat das halt immer funktioniert. Aber es ist schon auch ein spannendes Thema, das einzuschätzen und dann ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich glaube, ich bin da immer noch nicht so wirklich angekommen, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe das total raus.
Aber wie sieht denn das dann in der Praxis aus? Weil ich meine, du hast ja dann irgendwann die Deadline und also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich mich dann echt tierisch auf den Kopf stelle und dann halt auch die eine oder andere Nacht durchmachen muss, um dann zum Ziel zu kommen. Wie machst du das denn? Ist es bei dir dann, läuft es auch darauf hinaus oder bist du einfach trotzdem unterschwellig so gut geplant, dass dir sowas nie passiert?
Doch, das passiert mir halt jedes Mal. Also vor allem am Ende dann. Ich bin halt, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch 2 Jahre Zeit, dann lasse ich halt immer ganz viel Zeit verstreichen und bin viel zu langsam. Und gegen Ende hin, ja, werden dann halt auch manchmal Nächte durchgemacht. Also es ist inzwischen ein bisschen besser als ganz am Anfang. Aber ja, ich bin da immer noch ein bisschen, ja, ich wünschte mir auch, dass ich es mal irgendwann hinbekomme, dass ich von Anfang an das alles ein bisschen besser einschätze und einfach kontinuierlich in Ruhe daran arbeite, aber ich brauche immer so ein bisschen Druck. Ich brauche die Deadline auf jeden Fall, sonst würde ich, glaube ich, nie fertig werden.
Ich kann da gut relaten.
Ja, ich auch. Ich finde das schon auch sehr sympathisch, weil bei mir war das wirklich eine jahrelange Entwicklung, bis ich wirklich in so eine Art Routine eingeschwenkt bin. Also mittlerweile kann ich sagen, dass ich relativ routiniert bin, dass ich mich schon an etwas ransetzen kann und loslegen kann und daran arbeiten kann mit so einer gewissen Entspanntheit Aber das kennen wir, glaube ich, alle.
Also so, das geben halt nicht alle zu. Das ist vielleicht der Punkt. Ich finde es immer verrückt, wenn Leute so erzählen, sie setzen sich jeden Morgen um 8 hin und dann an den Schreibtisch und dann arbeiten sie so und so viele Stunden und das jeden Tag. Das finde ich immer faszinierend.
Ja. Finde ich auch total faszinierend. Also wenn Leute so von ihren Arbeitsroutinen erzählen, ich höre mir das auch total gerne an und versuch's dann. Und dann gelingt es mir irgendwie zweimal und ich denke, ja super. Und das war es dann aber auch. Das waren die zweimal, wo es mir dann gelungen ist.
Und ich denke aber auch immer so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen der Luxus, den wir in unserem Job haben, dass wir uns das selber einteilen dürfen. Und warum sollen wir dann so dieses 9-to-5-Ding auch nachmachen? Also dann haben wir so die finanzielle Unsicherheit und noch so diese, ich sag mal, Routine die ganze Zeit. Was ja auch einfach eine Typsache ist.
Ja, es ist ein bisschen Fluch und Segen, glaube ich, mit dieser Freiheit. Also einerseits, wie du sagst, man kann es sich frei einteilen. Aber es gibt ja trotzdem dann irgendwann die Deadline und ich habe auch total dazu tendiert, am Anfang die Sachen zu locker anzugehen und dann krempelt sich das hinten so auf und dann sitzt man da halt nächtelang und möchte einfach nur noch, dass es vorbei ist. Und das ist irgendwie
das ist auch nicht gut.
Nee, das ist auch nicht gut, aber tatsächlich stimmt. Also ich habe halt das Gefühl, das ist halt beim Comiczeichnen, denkst du halt einfach in viel längeren Zeiträumen, immer so projektweise, projektbasiert. Und ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, sich das so einzuteilen, dass man sich nicht komplett tot macht oder so.
Aber ich habe an allen meinen Büchern bisher höchstens 2 Jahre gearbeitet und danach muss es auch fertig sein, dann muss es vor meinem Tisch, weil ich, also wenn ich von KollegInnen höre, dass sie da teilweise 8 Jahre, 10 Jahre an einem Projekt arbeiten, das ist für mich gar nicht vorstellbar. Das könnte ich.
Finde ich auch krass. Also
ja, total.
Wahnsinn, so lange bei der Stange zu bleiben. Also sich dann da auch immer noch so dafür zu begeistern. Habe ich auch echt einen tierischen Respekt vor.
Zu dem Thema könnt ihr ja mal Tobi Dahmen einladen.
Genau. Ja, da gibt es noch so ein paar andere Kandidaten.
Ich wollte gerade noch fragen, bei so langen Zeiträumen, 8 Jahre oder so, da verändert sich ja auch der Zeichenstil, oder? Mhm. Also ich habe vor 8 Jahren noch in meinem Empfinden total anders gezeichnet. Ist es bei dir auch so, Moritz? Würdest du sagen, dass sich dein Zeichenstil stark verändert hat?
Komplett, ja, total. Und der verändert sich auch immer weiter.
Das ist lustig. Ich habe in einem Interview gelesen mit dir, da wurdest du auch nach deinem Zeichenstil gefragt. Und da hast du geantwortet, ich weiß jetzt nicht, wie alt das Interview ist, aber du hast gesagt, mal expressiv, mal frickelig.
Okay, das klingt schon noch ein bisschen älter.
Wie würdest du es jetzt nennen?
Oh, eigentlich stimmt das sogar eigentlich.
Ach so, es ist doch gar nicht so.
Also ich mag halt expressive Pinselstriche und so dieses Lockere und Schnelle, aber ich mag es auch total meditativ, ganz lange an irgendwas rumzustricheln, also zum Beispiel so Hintergründe und Schraffuren und so weiter zu machen. Und das dann aber auch zusammenzubringen.
Aber apropos Stil, das Tool deiner Wahl ist ja offenbar der Pinselstift, ne?
Mhm, ja. Inzwischen benutze ich schon auch manchmal einfach Buntstifte. Also wenig für Outlines, aber für Flächen. Weil ich finde, dass es dann immer so einen ganz guten Grid oder so eine ganz gute Struktur gibt, den Ding. Und ziehe das inzwischen so diesem Ausmalen mit Tusche irgendwie vor. Aber das ist auch noch eine recht neue Entdeckung, dass ich das mag.
Und benutzt du dann farbige Buntstifte? Also kolorierst du schon auch direkt im Artwork oder?
Nee, nur schwarz. Also genau, mit einem schwarzen Buntstift.
Ah, okay.
Ah, auch so mit einem schwarzen Buntstift. Ja. Also gar kein Buntstift, sondern ein Schwarzstift.
Ja, hast du recht. So ein Polychromos.
Ja, genau, den nehme ich auch super gerne bei Signierstunden, weil du kannst da hast einen richtig schönen, fetten, schwarzen Strich und kannst, das kann ich mir gut vorstellen, dass man den auch gut zum Ausmalen nimmt. Ja.
Und das heißt aber, du zeichnest auch komplett analog, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal irgendwas Digitales von dir gesehen habe oder es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Es gibt ja da mittlerweile auch so Pinselspitzen, die so einen analogen Stift sehr gut imitieren können, aber ich bilde mir ein, das bei dir noch nicht so entdeckt zu haben.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, also meine Outlines und mein Zeichnen, das wird immer analog bleiben. Also zum einen, ich mag einfach auch so diese Fehler und diese Unfälle, die passieren beim analogen Zeichnen, dass man nicht alles wieder rückgängig machen kann. Zum einen stelle ich mir vor, dass ich dadurch viel länger brauche, weil ich ständig noch denke, dieser Strich könnte doch noch besser werden. Und wenn ich das halt gar nicht rückgängig machen kann, bleibe ich halt bei meinem Strich. Und wie gesagt, es passieren Unfälle, ich kann ausrutschen oder ja, ich mag das analoge Arbeiten einfach sehr. Mhm. Und habe auch das Gefühl, ich sitze sowieso schon genug vor dem Bildschirm.
Ja, kann ich super verstehen. Kurze Zwischenfrage dazu. Ich glaube, du unterrichtest auch, habe ich das richtig gelesen? Du gibst Workshops? Mhm. Ja, also ich sag auch immer, also auch selbst wenn man digital arbeitet, die Fehler sind total wichtig und das ist auch das, was letzten Endes dem Artwork irgendwie so eine Lebendigkeit gibt. Wie handhabst du das? Also ist man dann eher, Naja, wird man so eher so dazu gezwungen, die Fehler zu behalten oder die Fehler einzuarbeiten oder wie ist der Umgang damit?
Ja, beides. Also ich finde, das klingt beides ganz gut. Ja, einzuarbeiten, mit denen zu leben, auch zu akzeptieren. Klar, man kann jetzt auch die Seite neu anfangen, aber ich denke dann halt in den 90% der Fällen, okay, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so und weiter geht's. Für mich funktioniert das, glaube ich, besser. Und ich habe einfach auch noch, vielleicht habe ich es bei manchen Comics auch gar nicht bemerkt, dass sie nicht analog sind, weil die inzwischen schon so toll sind, diese Brushes. Aber ich finde es auch meistens einfach nicht so schön, wenn es zu digital aussieht. Aber das ist, that's just me.
Mhm. Aber sag mal, korrigierst du denn trotzdem? Und welcher Typ bist du da? Bist du der mit dem Tippex oder bist du der mit der Schere und dem Papier, der das dann überklebt und nochmal macht?
Ich korrigiere echt ganz, ganz wenig. Also ganz, ganz selten. Ja. Nur wenn ich wirklich merke, damit bin ich jetzt gar nicht zufrieden und es würde mich jetzt total ärgern, das so zu lassen. Und auch das kann ich erst mit ein bisschen Abstand wirklich akzeptieren und mich dann nochmal ranzusetzen, weil ich hasse doppelte Arbeit. Genau, aber so kriege ich Dinge halt hin.
Also das ist ja krass, aber das heißt, würdest du dich frei von perfektionistisch nennen?
Ja, frei nicht. Also wie gesagt, manchmal mache ich auch Dinge nochmal neu mit ein bisschen Abstand und so weiter. Aber ich bin zum Glück sehr wenig perfektionistisch, ja. Auch das wieder kann ja auch ein Grund sein, warum man 8 Jahre an einem Buch arbeitet, ne? Wenn man zu perfektionistisch ist.
Ja, oder weil man, warum man auch nicht fertig wird, kann ja genauso sein, ja.
Und hat sich der Blick auf die eigenen Fehler, sage ich jetzt mal so ein bisschen mit Anführungszeichen in der Luft, vielleicht auch verändert? Weil was ich gemerkt habe ist, dass ich, wenn ich ältere Sachen zum Beispiel nochmal rausziehe aus der Mappe oder so, dass ich denke so, hey, war doch gar nicht so übel und ich fand es damals total scheiße oder so. Mhm. Oder auch schon auf den nächsten Tag manchmal. Ja. Das habe ich jetzt total verhauen und dann guckst du nochmal drauf. Wie ist es bei dir?
Ich bin sehr gnädig, auch mit meinen alten Sachen. Auch eine ganz schöne Sache. Also ich gucke nicht auf ein altes Buch und denke, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Sondern ich akzeptiere, dass das zu dem Zeitpunkt mein Stand war und sehe die Entwicklung zu heute und freue mich über die. Aber ich gucke auf meine alten Sachen mit Wohlwollen und Gnade.
Das ist eine total gute Eigenschaft. Ich finde das total beneidenswert.
Boah, das ist alles super harmonisch. Wo ist denn hier, wo ist denn hier das Drama? Ich möchte mehr Drama in dieser Sendung.
Ja, okay, wir können ja mal ein Fass aufmachen. Lasst uns mal ein Fass aufmachen. Ja. Ich habe mir das bitte, nämlich aufgeschrieben. Weil, pass auf deiner Homepage, da schreibst du wärst ein Comic-Künstler. Und ich habe gesehen, du hast irgendein, ich weiß nicht, das war irgendein Stipendium, was du mal bekommen hast oder so. Und da wurdest du vorgestellt dann als Graphic-Novel-Künstler. Und nun ist es ja auch so, dass deine Bücher, also die Biografien, du hast das vorhin auch schon gesagt, die sind halt von nicht so klassischen Comicbuchverlagen eingekauft worden, als sie auf die Graphic Novel Schiene quasi aufspringen wollten. Und ich werde auch öfter gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel? Lasst uns doch mal über die Unterschiede sprechen.
Oh, gibt es sie? Ernsthaft? Nein. Seriously? Also ich verdanke diesem Verkaufsbegriff sehr viel, glaube ich. Wie gesagt, ich habe dadurch meinen ersten Buchdeal bekommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach nur ein Verkaufsbegriff. Und für mich, solange mir inhaltlich keiner reinredet, wie ich das machen soll und was ich dazu machen habe und was eine Graphic Novel sein soll oder ein Comic, ist mir das eigentlich ziemlich schnurz. Aber ihr hattet, glaube ich, auch schon mal die Diskussion, ich weiß gerade nicht mehr in welchem Podcast, über diesen Kunstbegriff, Künstlerbegriff,
ja,
ob man sich selbst als Künstler bezeichnen würde. Ich claime mir diesen Begriff einfach, ich nehme den einfach und sage, ich bin Künstler. Und ich kann aber genauso gut nachvollziehen, dass Menschen vielleicht aus Erfahrung sagen würden, ich bin auf gar keinen Fall ein Künstler, ich bin Handwerker oder wie man sich da auch jeweils definieren möchte. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man herkommt und gegen wen man sich da abgrenzen möchte, aber ja.
Ja. Ja, stimmt. Das war der Podcast mit Jurek, glaube ich. Da hatten wir so der hat ähnlich wie du eben argumentiert und sagt, wieso nicht? Das ist Kunst, ja, das gehört mit dazu. Und ich bin ja eher so ein bisschen das Lager, ich ziehe mich da raus. Aber wie du auch sagst, es hat wirklich auch mit einem Background zu tun und auch mit einer gewissen Abgrenzung. Also das muss ich tatsächlich auch zugeben, weil mir dieser Kunstbegriff, diese Diskussion darum, eigentlich irgendwann so ein bisschen auf den Keks ging und ich gesagt habe, Mensch, lass mich doch arbeiten. Also ich mach hier mein Ding und es ist mir eigentlich relativ wurscht, ob das jetzt als Kunst bezeichnet wird oder nicht. Deswegen sage ich, ich bin Handwerker, ja, weil es fühlt sich wie ein Handwerk an. Für mich eher jetzt in dem Moment, wo ich es ausspreche, denke ich so drüber nach. Ja. Es fühlt sich für mich tatsächlich eher wie ein Handwerk an. Also es ist Mittel zum Zweck und wie ist es bei dir?
Wie meinst du Mittel zum Zweck?
Naja, was empfindest du bei diesem Prozess? Also ist es, bringst du so dein Inneres nach außen und sagst, ich verwirkliche mich gerade oder ist es eher so Mittel zum Zweck, eine Geschichte zu erzählen? Stellst du dich in den Dienst des Projekts oder ist es eher so, kommt das aus dir selbst, das bin jetzt ich oder so?
Also ich verwirkliche mich da schon oder versuche dann ja auch bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, da auch die Punkte herauszufinden, die mich interessieren und mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte und zu denen ich arbeiten möchte. Mhm. So gesehen gehe ich da vielleicht schon ein bisschen künstlerischer ran. Aber wie gesagt, ich kann das komplett verstehen. Also ob man sich jetzt von irgendeiner elitären Kunstwelt abgrenzen möchte oder ob man, weil man aus einer marginalisierten Kunstform, wie es der Comic halt hierzulande vor allem ist, auch das als Befreiungsschlag empfindet, sich dann halt einfach Künstler zu nennen. Kann ich beides sehr gut verstehen.
Ja, kann ich auch verstehen.
Also das ist aber so, dass du, also egal ob jetzt Comic oder Graphic Novel, wenn ich das richtig verstanden habe, Künstler, den Begriff würdest du für dich auf jeden Fall nutzen.
Ja, Punkt.
Ja, und aber sag mal, ich würde wirklich gerne mal über das Thema Graphic Novel versus Comic sprechen, weil ich finde das auch immer, jedes Mal, wenn ich sage, eigentlich hätten wir so ein Trinkspiel draus machen müssen oder sowas, rollen sich mir auch so ein bisschen die Fußnägel hoch, weil Graphic Novel ist ja wirklich wahnsinnig abgenutzt und trotzdem gibt es diesen Begriff immer noch, der flottiert ja immer noch so in jedem Buchladen und auch im allgemeinen Sprachgebrauch mittlerweile. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr könnt ihr ihn nicht mehr hören?
Was ist jetzt was? 1 ist egal und 10 ist, geht mir voll auf die Nüsse.
Ja, genau.
1. Ich bin da wirklich ganz, ganz emotionsfrei bei dem Thema.
Ingo, was meinst du?
Auch 1, weil es ist halt so, ich sehe mich selbst nicht als Graphic Novel Zeichner, aber es ist halt da. Und wie Moritz schon gesagt hat, es ist ein funktionierendes Vehikel gewesen, tatsächlich. Mhm. Es hat eine Sparte geschaffen, wo ich persönlich sagen würde, es braucht keine Sparte dafür, aber die ist halt entstanden einfach. Und es hat halt wirklich ein Medium ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, was vorher halt so ein Schmuddeldasein halt auch irgendwie, also Pulp-Heftchen, Kultur und Superhelden und dicke Nasen und Mickey Maus, dass da halt wirklich eine Kultur entstanden ist, auch eine Literaturform, auch wenn es nur ein Marketingbegriff ist, de facto, hat es funktioniert auf eine Art.
Lass uns doch mal über den Begriff Comic sprechen, wie problematisch der ist.
Okay.
Ich finde nämlich genauso schwierig.
Echt, findest du?
Ja, also erst gestern hatte ich ein Gespräch mit jemand, der dachte, ich bin Komiker, weil ich gesagt habe, ich bin Comic-Künstler. Also ich finde, dieser Begriff, der beinhaltet immer dieses lustige, also die Leute denken dann immer an lustige kleine Geschichtchen und am besten noch irgendwie Donald-Comics, was ja auch alles, ne, ist ja alles fein. Aber dieser Begriff ist doch überhaupt genauso wenig, umfasst er doch wirklich dieses Medium in seiner, er bewertet das Medium ja auch schon auf eine Art. Alle anderen Medien wie Film, Literatur haben so völlig wertfreie Begriffe und Comic, da assoziiert man ja schon gewisse Dinge damit. Ich finde dann auch ganz schwierig eigentlich.
Ja.
Also ich muss sagen, bei mir hat Graphic Novel auf der Skala von 1 bis 10, ich bin da eher so bei 7 bis 8, also die hier am wenigsten zeichnet, weil ich halt finde, dass das halt so eine krassen Unterschiede in das Medium reinbringt, weil man auf einmal so gezwungen ist zu differenzieren oder irgendwie Sachen zu bewerten. Aber ich kann das auch nachvollziehen, was du sagst, Moritz. Also weil klar, Comic und Komik, das ist sprachlich sehr nah und nicht unbedingt immer leicht zu differenzieren.
Im Französischen haben sie halt Bande Dessinée, finde ich sehr schön.
Das finde ich auch sehr schön einfach. Also als Wort finde ich Bande Dessinée auch ganz, ganz großartig. Ich finde es ein bisschen wahrscheinlich zu schwierig, hier noch einen dritten Begriff einzuführen. ich für mich löse das halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das geht halt irgendwie so, dass Comic als Wort, als Medium einfach ein Stück weit erwachsen geworden ist und man, so finde ich, jetzt nicht mehr automatisch damit assoziiert, dass das jetzt lustig ist. Aber du hast natürlich auch recht, was man so zu hören bekommt, wenn man sagt, ich bin Comiczeichner oder so, ist schon, schon manchmal witzig. Also eine Entgegnung, die ich bekommen habe irgendwie, das war, glaube ich, auch auf einer Party, war halt, ja, da sag doch gleich, dass du arbeitslos bist. Ja, also das wird halt oft nicht ernst genommen. Also viele sagen auch, hey, das ist echt cool und so und ja, geil, erzähl doch mal oder ja, das wollte ich auch mal werden oder so.
Dazwischen gibt es eigentlich wenig. Ne? Es gibt entweder die Reaktion cool oder kann man davon leben.
Ja, na oder was ich halt auch dann, wenn ich halt sage, hey und Ingo, der ist hier Comic-Künstler, dann heißt es immer, ja und zeichnet der denn so Cartoons? Also manchmal kennen die Leute das Wort Cartoon noch. Cartoons oder jetzt eher so Graphic Novels? Da sind wir wieder. Also ja, Graphic Novel steht ja mittlerweile für eine Bildgeschichte, die ernst ist und mehr als zwei Bilder oder so umfasst oder zwei Seiten.
Mit Anspruch.
Ja, ja, mit Anspruch auf jeden Fall. Ist was für Erwachsene.
Nee, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall auch. Also dieses Elitäre, was da so ein bisschen mit reinkommt. Ne? Das aus so einer Kunstform, die ja eigentlich auch von so einem Underdog-Image herkommt, jetzt plötzlich so ein elitäres, aber wir machen so mit Anspruch Geschichten und auch diese Akademisierung des Mediums in den letzten Jahren sehe ich auch kritisch auf jeden Fall als Nicht-Akademiker.
Ja, das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding, dass man halt so dieses Akademische kommt immer irgendwie mit rein, oder? Man muss das jetzt irgendwie einordnen.
U und E.
U und E, genau. Ja,
ja, stimmt, U und E. Das hatten wir auch schon manchmal hier in diesem Haushalt, dieses Gespräch.
Aha, interessant.
ja, genau, also aus dem Nähkästchen geplaudert.
Du meinst jetzt in Bezug auf Comic versus Graphic Novel, oder?
Ja, da hatten wir uns schon manchmal drüber unterhalten.
Ja, das hatten wir, das stimmt, ja.
Okay,
am Frühstückstisch. Und
nicht weiter drauf eingehen.
So Pärchen-Podcast. Jetzt wird hier aufgearbeitet.
Nein. Ja, nee. Lass uns mal wieder abbiegen.
Alles gut, alles safe.
Also, das können wir an anderer Stelle klären, Ingo. Das machen wir nachher noch. Zurück zu Moritz. Ich wollte dich nämlich noch fragen. Also, du hast mehrere Biografien schon gezeichnet, ja? Wie geht's dir denn damit? Ich meine, du setzt dich ja richtig, richtig lange Zeit mit einer einzigen Person auseinander. Apropos Pärchenbeziehung, ja? Ist jetzt natürlich was anderes. Aber wie gehst du denn davor überhaupt, wenn du dich so einer Person näherst? Also, du musst ja richtig tief recherchieren oder, weiß nicht, machst du da dir vielleicht auch deine eigenen Gedanken? Wie machst du das?
Ja, super nervig. Ich freue mich auch drauf, mal keine Biografie bald zu machen.
Ja.
Es ist schon sehr viel Arbeit, sich da reinzuarbeiten und das Ganze recherchieren. Also ich liebe das auch. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Punkt heraus, dass ich nie an der Uni war, dass ich das jedes Mal so ein bisschen als Abschlussarbeit oder so, als ich arbeite an meiner Dissertation oder wie nennt man das dann? Also ich arbeite mich in so ein Thema über einen langen Zeitraum ein und diese Schatzsuche, die man dabei auch so ein bisschen entwickelt, bis man diese eine Information findet, die man braucht, auch um etwas bildnerisch umzusetzen, auch wirklich weiß, wie sah das wirklich aus und so weiter. Und ich glaube, so ein bisschen mein Anspruch an historische oder biografische Themen ist einfach immer, dass mich das auch wirklich interessiert, wo ich merke, das ist vielleicht ein Thema, was uns auch heute noch irgendwas zu sagen hat, wo das in unserer Zeit rüber spiegelt. Und das war bei Luther zum Beispiel so diese neuen Kommunikationswege, die sich da auftaten durch den Buchdruck. Und das zu vergleichen oder zumindest auf einer subtilen Ebene ein bisschen mit unserem Internetzeitalter und dieser ganzen Verwirrung, die da entsteht, das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Genau, und so suche ich bei jedem Thema immer so ein bisschen Punkte, wo ich einen relevanten Ansatz für heute finde.
Also das ist auch dann so ein Kriterium, wenn du dir die Stoffe so ein bisschen suchst, dass du sagst, das hat vielleicht noch keiner vorher gemacht oder so. Also wenn du jetzt sagst, hier Luther und Buchdruck und inwiefern, dass man da Parallelen ziehen kann zur heutigen, ja, wie sich halt Kommunikation verändert, was das bewirkt. Ist das so ein Kriterium, dass du sagst, ich möchte so einen Link zur modernen Zeit oder?
Total, ja. Also genau, wenn ich so beim anfänglichen Lesen über das Thema merke, das sind so ein paar Punkte, wo man das quasi mit reinbringen kann, was uns das heute noch angehen könnte oder wo da Ähnlichkeiten sein könnten, dann interessiert mich das Thema. Ohne dass es jetzt in meinem Lutherbuch nur um Kommunikation gehen würde, ne? Aber es ist dann halt, spielt da schon mit rein. Oder bei Beethoven, so der Geniebegriff und der freischaffende Künstler, das sind ja auch zwei Themen, die heute wieder ganz interessant sein können.
Ja, stimmt, da war mal, ich glaube, da ging es auch irgendwo mal, ich habe entweder gelesen oder gehört, über die etwas inflationäre Verbreitung des Wortes Genie, dass alles immer gleich genial ist, dass die Leute damit um sich werfen, der ist ein Genie, die ist ein Genie und...
Vor allem er.
Ja, vor allem er, ja.
Genau, nur männliche Genies.
Ja, ich wollte vielleicht nochmal kurz, du hast ja was zu Kafka gemacht.
Mhm.
Und ich glaube.
Keine Biografie?
Keine Biografie, sondern das war jetzt das. Nee, wie heißt es denn? Der Prozess, das Urteil.
Nee, der Prozess, glaube ich, ne? Das Urteil.
Nee, das Urteil.
Das Urteil. So.
Es verwechselt immer alle mit dem Prozess. Ja.
Genau, und da ist es, glaube ich, eine Vater-Sohn-Geschichte, also die Beziehung zu seinem Vater. Wie bist du darauf gekommen?
Das war eine Anfrage vom Verlag, vom Gnesebeck Verlag. Die haben ja eine ganze Reihe mit Kafka. Adaption schon draußen und von dieser Geschichte, also es ist ja eine Kurznovelle, gab es keine Umsetzung. Die anderen Bücher waren alle Lizenzen aus dem Ausland und den haben sie dann selber in Auftrag gegeben. Genau, also da bin ich mal nicht selber drauf gekommen, aber da ich so als Jugendlicher heranwachsender sehr Kafka-obsessed war, war ich da auch gleich mit dabei.
Ah.
Echt, du warst so Kafka-obsessed? Inwiefern? Ich habe gerade gestern viel über Kafka gesprochen. Oh, das klingt total sophisticated, aber ich habe tatsächlich gestern ein längeres Gespräch über Kafka geführt. Und wieso warst du da so obsessed? Was findest du so toll an Kafka? Bietet sich auch total an. Wir haben ja gerade Kafka, ja.
Mhm. Ja, ich glaube, dass er halt einfach zu vielen jungen Menschen spricht, die so auf der Suche sind oder die nach dem Platz in ihrem auf dieser Welt oder ja, vielleicht auch noch gewisse Dinge mit ihrem Elternhaus klar zu kriegen haben, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Es ist einfach, glaube ich, einfach ein Autor, der nie veraltet sein wird, weil er einfach ganz einzigartig zu diesen Themen geschrieben hat.
Ja, also das hatten wir gestern halt auch so, also nicht festgestellt, weil das haben andere Leute schon längst festgestellt, dass man Kafka eben in allen Lebenslagen immer wieder lesen und anders interpretieren kann, ne? Für sich passend dann so.
Also war das für dich dann so eine Erfüllung eines Traums oder so, als dann der Auftrag oder die Anfrage kam, was zu Kafka zu machen, oder?
Ja, schon ein bisschen, auf jeden Fall, ja.
Naja, das ist das schon wieder. Können wir ein bisschen mehr Drama? Ich möchte mit existenzialistische Krise.
Es waren die schlimmsten 2 Jahre meines Lebens.
danke.
Und ich habe so wenig Geld dafür bekommen. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Das stimmt nicht mit mir. Ja, das Traurige ist ein bisschen, dass das Buch dieses Jahr nicht neu aufgelegt wird. Also der Verlag hat es jetzt eingestellt.
Ja,
das
ist mega schade.
Frustriert mich sehr. Also wegen Kafka ja hat sich dieses Jahr das Buch so gut verkauft, dass jetzt die Auflage ausverkauft ist und sie haben entschieden, es nicht neu aufzulegen.
Ja. Oh. Also das heißt, man kriegt es echt nur noch antiquarisch, dann muss man die Augen und Ohren offen halten.
Ja. Dieses Jahr kann man es bestimmt noch hier und da bestellen, aber ist dann bald vorbei.
Ach, das ist echt schade, ja.
Mir ist so ein bisschen, ich weiß, das ist vielleicht jetzt so eine Comiczeichner-Frage, mir ist so ein bisschen aufgefallen, oder sag mir, ob ich mich irre, dass dein Zeichenstil bei diesen biografischen Sachen ein bisschen anders ist als dein sonstiger illustrativer Stil. Also mir kam es zum Beispiel bei Kafka so ein bisschen holzschnittartig vor, also so ein bisschen auch so detaillierter, mehr so viel Schraffur, Struktur, während so deine sonstigen illustrativen Sachen, die ich von dir gesehen habe, eher so einen lockeren, cartoonistischen Pinselstrich haben, die mich eher so an so manche Cartoonisten aus den 20er Jahren so erinnert. So, also liege ich da richtig? Unterscheidet sich da der Stil so ein bisschen?
Das ist eine gute Beobachtung, ja. Ich meander, glaube ich, so ein bisschen zwischen diesen Stilen hin und her und es macht mir halt alles auch Spaß. Und ich glaube, dass bei dem Kafka bot sich das, also ich passe das dann auch ein bisschen dem Projekt an, wie ich zeichne. Und ich denke, zu dem Kafka war das jetzt ganz passend, also dieses Holzschnittartige und Dunkle und auch ein bisschen realistischere und weniger cartoonigen Stil zu wählen, aber dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Also ich glaube, ich könnte nicht immer genau in exakt dem gleichen Stil jedes Projekt angehen.
Ah ja, das finde ich insofern interessant, weil Stilfragen, das war auch so eine Sache, die mich Jahre beschäftigt hat, also der eigene Stil. Und ich in dem Moment eigentlich vorangekommen bin, als ich das über Bord geworfen habe. Also als ich gesagt habe, so, ich höre jetzt auf, mir zu überlegen, was für einen Stil ich zeichnen möchte, sondern ich lasse es jetzt einfach laufen. Wie ist es bei dir? Hast du dir das wirklich dann überlegt oder wie entscheidest du dich für so einen Stil?
Ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich glaube, ich mache mir da nicht so mega viel Gedanken darüber. Aber ich habe halt auch schon oft genug die Rückmeldung jetzt bekommen, dass man meinen Stil trotzdem immer wieder erkennt, auch wenn ich mal anders zeichne. Und von daher denke ich so, ja, dann ist doch cool. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man einen wiedererkennbaren Strich oder einen Stil hat.
Macht dir das irgendwie Sorge? Also so diese Frage, habe ich einen wiedererkennbaren Stil?
Also dadurch, dass ich jetzt oft genug die Rückmeldung bekommen habe, dass dem wohl so ist, dann mache ich mir da eigentlich keine Sorge.
Ich hab mir tatsächlich schon Sorgen gemacht mal. Aber das liegt auch zum Glück irgendwie lange Jahre hinter mir. Deswegen frage ich irgendwie.
Nee, du hast doch einen super wiedererkennbaren Stil.
Ja, danke.
Ich finde das aber bei euch beiden. Also mir geht es auch so, dass Moritz, dein Stil, ich finde schon, dass du einen hast. Also und
ja,
dass man das schon
einen haben hat, so das sind ja zwei getrennte Sachen. Also ob er jetzt wiedererkennbar ist oder ob man jetzt gar keinen hat, das sind ja verschiedene Fragen. Also man möchte ja schon einen haben, oder? Ist ja erstrebenswert eigentlich. Sei denn, man ist Fälscher oder so. Comic-Fälscher.
Genau. Ich zeichne die Comics wie Moritz Stetter.
Beltracchi des Comics.
Genau. Moritz, noch was anderes. Und zwar, du hast einerseits Biografien gezeichnet, also von berühmten Persönlichkeiten. Und du hast auch so eine Reihe illustriert. Also ich glaube, die ist ganz auf deinen eigenen Mist gewachsen. Du hast sie Kratermenschen genannt. Und das sind politische Persönlichkeiten. Und die haben alle Loch im Kopf, kann man so sagen.
Ja, genau. Was ist das? Was hat's damit auf sich?
Ja, also die sind wirklich einerseits so total super, apropos frickelig. Also da würde ich auch eher sagen, okay, ist frickelig. Total detailliert, so ausgezeichnet, aber halt auch mega uncanny, weil den Leuten irgendwie die Schädeldecke fehlt oder so.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen zum Abreagieren mache ich diese Bilder vor allem.
Also okay.
Menschen, die gerade in der Öffentlichkeit Dinge tun, die mich auf die Palme bringen. Und ich glaube, das hilft mir dann einfach. Also die Grundidee dahinter mit diesen Kratermenschen ist ja so diese inneren Abgründe und das nach außen zu kehren und quasi sichtbar zu machen, was in an Kratern und Abgründen stattfindet.
Das ist so witzig, Ingo, siehst du, ich sag's dir. Ja. Wir haben nämlich vorhin so drüber gesprochen und Ingo meinte, ja, ich verstehe das nicht. Und was meinst du dazu? Und ich so, ja, ich glaube, das sind lauter Menschen, die Moritz tierisch auf den Sack gehen.
Ja, oder zumindest mal auf den Sack gegangen sind oder so, ja.
Genau.
Ja.
So könnte man es natürlich auch nennen.
Ja, aber da ist der Stil ja zum Beispiel sehr realistisch. Also du nimmst wahrscheinlich eine Vorlage, also ein Porträt oder so und zerstörst es in irgendeiner Form.
Auf eine sehr stilvolle Art und Weise. Also wenn man so sagen kann. Und ich finde das sehr treffsicher auch.
Ja, also es gab da so eine Sache, das sieht dann aus wie eine Statue, der zum Beispiel die Nase abgeschlagen wurde oder so. Habe ich da so ein paar Sachen gesehen. Und eine, wo dann einfach der Kopf dann so zweigeteilt ist und so eine Ziehharmonika draus wird oder so, dass man so wie so ein, wie sagt man denn, dieser Slinky oder da gibt es auch diese, die so die Treppe runterspiralen.
Ja, ich versuche schon, dass es jedes Mal auch eine etwas neue Idee ist, dass es jetzt nicht jedes Mal dasselbe ist und manchmal auch, dass es halt zu der Person passt. Also bei Ursula von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, habe ich ja halt so Bombeneinschläge ins Gesicht gezeichnet. Oder Trump habe ich dreigeteilt in die amerikanische Flaggenfarben, wie er Amerika zerreißt.
Also es klingt jetzt so brutal, aber es ist halt nicht brutal, ne? Es ist halt einfach, es ist schon drastisch, aber es ist jetzt nicht irgendwie splatterig oder so.
Und da kommen wir auch, ist eine ganz gute Überleitung zu dem aktuellen Projekt, also beziehungsweise du hast eine Plattform gestartet zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die heißt Wie geht es dir?
Genau.
Was hat's damit auf sich? Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Ende letzten Jahres hat mich Barbara Jelin angeschrieben, ob ich auch bei so einem Projekt dabei wäre, wo wir uns in irgendeiner Form zu dem stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland öffentlich äußern. Und wir haben da länger dann drüber nachgedacht in der Gruppe, in welcher Form das geschehen könnte. Und wir kamen schnell zu dem Schluss, dass es weniger um uns gehen soll und dass wir da jetzt weniger so nabelschaumäßig darüber erzählen, wie es uns damit geht, sondern dass wir uns vielleicht mit Menschen unterhalten, die davon betroffen sind und Gespräche mit diesen Personen führen. Und daraus entstand dann dieses Projekt, was jetzt seit Monaten läuft. Und genau, das Konzept ist auf höchstens 16 Panels ein Gespräch mit einer betroffenen Person. Das Ganze hat sich dann dahingehend erweitert, dass es nicht mehr nur um Antisemitismus geht, sondern auch um Rassismus, um antimuslimische Tendenzen. Und in diesem Spektrum unterhalten wir uns da mit Menschen. Und ich bin erstaunt, wie jedes Mal wieder neue Aspekte zutage treten und Dinge, über die man noch gar nicht so nachgedacht hat. Und dass es nicht in so einem sich wiederholenden Tonfall alles jetzt abläuft, sondern auch nach 40, 50 Beiträgen, die wir jetzt haben, eigentlich weiterhin so spannend bleibt. Wir haben sehr viele ZeichnerInnen eingeladen und jeder Beitrag ist immer wechselnd von jemand anderem.
Mhm. Ja, ich finde es auch mega spannend. Also ich verfolge das total gerne auf Instagram. Ich glaube, der Handle ist irgendwie Comics, wie geht es dir? Und ich finde das wirklich ganz toll. Also es sind ja immer so Tandems. Und es ist so, dass sich die zeichnende Person dann ihr Interview gegenüber aussucht oder ordnet ihr das irgendwie zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir bringen da auch gerne Menschen zusammen und haben da auch verschiedene Kontakte inzwischen aufgetan und arbeiten da mit Menschen zusammen. Wenn jemand quasi den Bedarf hat, mit der Person vermittelt zu werden, dann ist das möglich. Aber ganz oft ist es auch, dass die Beitragenden selber jemanden anschreiben, entweder jemand, der in der Öffentlichkeit steht oder einfach aus dem bekannten Freundeskreis jemand, der davon betroffen ist. Genau, das ist recht unterschiedlich.
Das heißt, man kann da auch sich bei euch melden, wenn man da jetzt mitmachen möchte zum Beispiel oder so? Oder wie kommt das zustande? Weil es ist ja ongoing. Also ich habe gedacht, es würde irgendwie mal aufhören. Gott sei Dank hört es nicht auf. Also es geht ja irgendwie immer weiter, offenbar.
Also wir wollen das schon so ein bisschen organisch halten, dass jetzt nicht einfach so ein ganz harter Schlusspunkt gesetzt ist. Aber für uns als Kurationsteam ist jetzt langsam schon kräftemäßig ein bisschen das Ende nahe, sag ich mal, da das jetzt auch die letzten Monate schon sehr, sehr aufwendig für uns alle war. Also wir hatten wöchentliche Zoom-Meetings und wir mussten da wirklich sehr viel diskutieren und es gab im Hintergrund natürlich auch einige Vorwürfe aus verschiedenen Richtungen und dieses Projekt hat uns schon sehr, sehr beschäftigt in diesem halben Jahr jetzt. Aber wir sind natürlich auch voll offen dafür, dass vielleicht Menschen dazukommen, die das Ganze so ein bisschen unterstützend weiterführen. Und es werden auf jeden Fall auch noch Beiträge in den nächsten Wochen, Monaten erscheinen, aber es ist auch absehbar, dass so zu Ende des Jahres spätestens das Ganze von unserer Seite mit weniger Energie weitergeführt wird dann. Aber ich, wie gesagt, wenn noch Beiträge kommen und Menschen sich melden, dann sind wir dafür natürlich offen und ich fände es auch schön, wenn das Projekt nicht komplett einschläft.
Ja. Und veröffentlicht wird auf Instagram oder was ist der Kanal?
Wir haben auch eine Website bzw. einen Blog, wie geht es dir, comics.de, und Instagram ist schon unser Hauptkanal.
Also ich finde die Reihe wirklich, ich finde das Projekt ganz, ganz toll, weil es eben nach den schlimmen Anschlägen am 7. Oktober, das seitdem einfach unheimlich viel vermittelt und so viel Ratlosigkeit transportiert und Schmerz auch und dann auch nicht mal nur auf den Israel-Palästina-Konflikt bezogen, sondern auch noch ganz weit darüber hinaus sehr unaufgeregt in so einer sehr heißen Zeit, sage ich mal, Material so einfach bietet zum drüber nachdenken und auch zum miteinander sprechen. Und ich finde das ganz groß. Also auch, wie gesagt, total wichtig, dass es sowas gibt.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch total, wie sich das Projekt entwickelt hat. Das war ja am Anfang auch alles nicht absehbar, ob wir uns da komplett in die Nesseln setzen, ob wir den Tonfall nicht richtig setzen, wie auch die Reaktionen sein werden. Also wir hatten ja schon auch Sorge, dass sich das Projekt vielleicht in eine Richtung entwickelt, die uns ein bisschen entgleitet oder wo wir am Schluss sagen müssen, okay, wir haben es nicht geschafft. Aber ich habe so das Gefühl, ja, wir haben das ganz gut hinbekommen.
Ja, also ist auch mein Eindruck. Und deswegen ist es aber, ich meine, die Themen, alle Themen, um die es da geht, denen kann man sich meistens nur so mit spitzen Fingern nähern oder auch nicht, weil es manchmal ja doch auch ganz klar ist. Aber klar macht ihr euch da wahnsinnig angreifbar oder beziehungsweise auch die Leute, die das dann zeichnen. Aber ihr als Organisationsteam, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da auch ganz schön viel abbekommt. Und deshalb nochmal, also Hut ab, dass ihr euch das echt gebt und so macht und durchhaltet. Und deswegen macht mal weiter.
Ja, auf jeden Fall. Macht da auf jeden Fall weiter. Ist das denn so, nochmal kurz zwischengefragt, wie ist das Feedback?
Also überraschend positiv. Wie gesagt, wir hatten natürlich erwartbarerweise auch Anfeindungen und Unterstellungen und Menschen, die uns da irgendwas Böses wollen. Aber es hat sich doch im Großen und Ganzen, es ist eine überwältigende positive Resonanz, die uns da erreicht. Und auch bei Instagram läuft es allermeistens sehr zivilisiert ab. Und gar nicht irgendwelche Hate-Shitstorm-Kommentare, die uns da die ganze Zeit voll spammen.
Und du selbst hast ja auch Geschichten gezeichnet, also mindestens eine, ne?
Zwei habe ich gezeichnet, ja.
Wie bist du denn dabei vorgegangen? Also nur mal so exemplarisch auch, wie da so die Arbeit an so einem Comic dann aussieht. Also an diesen Wie-geht-es-dir-Comics?
Ja, also die erste Geschichte, die ich gemacht habe, die entstand schon Ende letzten Jahres. Das ist auch eine sehr persönliche Geschichte über eine Frau aus meinem Bekanntenkreis, die anonym bleiben möchte. Und ich wusste lange nicht, ob ich sie kontaktieren soll, auch wie sie das findet, zu diesem Thema jetzt in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und stellte sich dann heraus, dass sie sehr, sehr erleichtert darüber war, eine Stimme zu bekommen. Und das war dann ein sehr positives Erlebnis. Also zum einen war sie natürlich auch einfach total in der Schockstarre nach dem 7. Oktober und hat gemerkt, dass aus ihrem Freundeskreis einfach keine Resonanz kommt, sie niemand fragt, wie es ihr geht. Deshalb war diese Frage dann auch einfach genau richtig. Wie geht es dir jetzt eigentlich gerade? Und sie hatte auch einfach gerade aktuell ein Thema, wo sie auf einem Konzert war und da antisemitische Erlebnisse hatte. Und es stellte sich halt heraus, dass es auf jeden Fall richtig war, sie zu kontaktieren und dieses Projekt mit ihr zu machen. Und das zweite war dann der zweite Comic, den ich gemacht habe. Das war ja dann auf Vermittlung von Veronique Sina, eine junge Autorin, die ein Gedicht oder ein Poem geschrieben hatte zum 4. Jahrestag der Anschläge in Hanau. Und wir haben uns dann auch noch einmal bei Zoom persönlich kennengelernt und gesprochen. Und das war auch einfach eine tolle Zusammenarbeit, die mich auch wieder darin bestärkt hat, vielleicht öfters mal zusammenzuarbeiten mit Autorinnen und Autorinnen, was ich ja auch noch nicht so viel gemacht habe.
Ah, auch interessant. Ja, das ist auch so ein Thema. Zusammenarbeit mit Autorinnen oder Autoren. Bisher bist du alleiniger Autor deiner Bücher?
Auf Kafka.
Das ist ja dann in diesem Fall eine Adaption oder so. Also ich meine jetzt nicht alleiniger geistiger Urheber, sondern ich meine halt Autor des Werks.
Das ist so, ja.
Kannst du dir denn vorstellen, mit jemand anderem zusammenzuzeichnen oder hat das einen Grund, weswegen du deine Comic-Projekte bisher immer nur alleine gemacht hast?
Also ich glaube, es hat in Deutschland einfach weniger Tradition als in anderen Ländern und es gibt weniger Menschen, die sich rein auf die Autorentätigkeit im Medium Comic beschränken. Ist so mein Eindruck jedenfalls. Das ändert sich, glaube ich, ein bisschen in letzter Zeit. Und die kommen ja dann oft aus anderen Medien rüber, so aus Film, Theater. Und also ich bräuchte da halt jemand, der auch das Gespür für das Medium hat, damit ich so das Gefühl habe, das nimmt mir überhaupt Arbeit, also wirklich Arbeit ab. Weil wenn ich diese Texte, die mir dann da jemand schreibt, in das Medium Comic übersetzen muss erstmal, auch von der Textmenge, von wie funktioniert das, dann ist mir das, glaube ich, zu wenig. Also es müsste schon jemand sein, der da auch mit ein bisschen Vorwissen in das Medium reinkommt. Und da ist der Markt ja schon recht dünn, habe ich so das Gefühl, in Deutschland, oder? Wie siehst du das,
Ingo? Doch, stimmt schon. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon immer mit Autoren oder Autorinnen zusammengearbeitet habe. Eigentlich bisher nur Autoren. Auch sehr männlich dominiert, aber tatsächlich auch die meisten aus dem Ausland, wirklich. Also der erste und einzige aus Deutschland, das war der Peter Mannigan, schöne Grüße an dieser Stelle, mit dem ich halt Malcolm Max mache, und ich habe tatsächlich relativ wenig, also kleine Projekte mit deutschen Autoren gemacht, und ansonsten dann kam halt das Star Wars Ding und dann waren das halt Leute aus dem Ausland, und wie du sagtest, ich habe auch den Eindruck, also diese Kultur, dass ein Comic halt von Zeichner, Zeichnerin, Autor, Autorin als Doppelgespann gemacht wird, ist in Deutschland noch nicht so häufig. Was meinst du, woran könnte das liegen?
Ja, vielleicht daran, dass man in Deutschland einfach so wenig Geld mit Comics verdient und wenig Menschen auf die Idee kommen, das als Berufszweig für sich zu wählen, dass sie Comics schreiben. Also stelle ich mir immer so vor. Ich glaube, dass wenn man verrückt genug ist, ins Medium zu arbeiten, dann fängt man halt einfach mit 6, 7 an, rumzukritzeln und sich dann auch die Geschichten auszudenken, und dann entwickelt sich das einfach organisch, dass man beides macht. Ganz lange, und ja, so stelle ich mir das vor.
Könnte durchaus sein, ja. Also natürlich ist die wirtschaftliche Komponente ist natürlich auch so, das habe ich von Verlagen gehört, dass die Leute manchmal auch ein bisschen skeptisch sind, wenn einer kommt oder eine und sagt, hier, das ist mein Baby, das habe ich sowohl geschrieben als auch gezeichnet, weil es ja natürlich eine doppelte Arbeitslast ist. Hast du ja auch schon angedeutet. Und Verlage sind dann oft so ein bisschen skeptisch, dass sie sagen, naja, hält er oder sie das dann auch durch? Ja, also da gibt's jetzt vielleicht ein oder zwei Bücher, aber angelegt ist es auf 8 oder so, ein Epos. Ja. Schafft er oder sie das irgendwie bis zum Schluss, das auch so durchzuhalten? Ja, das ist natürlich auch so ein Kriterium.
Aber ich wünsche mir so eine Zusammenarbeit schon. Ich würde das tatsächlich schon sehr gerne mal bei einem größeren Projekt mal machen. Shoutout!
Genau. Shoutout an alle freien AutorInnen. Meldet euch bei Moritz. Ja, und am Ende unseres Podcasts fragen wir unsere Gäste immer nach einem Zeichentipp. Nach einem richtig guten Zeichentipp, der ihnen schon viel weitergeholfen hat oder den sie im Laufe ihres Schaffens für sich gefunden haben. Wie ist denn dein Zeichentipp?
Ja, wie Ingo schon meinte, ich mache manchmal Comic-Workshops, und der erste Satz, der mir da meistens entgegenschlägt, ist, ich kann ja gar nicht zeichnen.
Ah, genau.
Und deshalb habe ich meine Comic-Workshops inzwischen alle können Comic-Zeichnen genannt. Und ich bin ja der Meinung, dass es bei einem Comic überhaupt nicht wichtig ist, dass man in Anführungszeichen gut zeichnet, sondern das Wichtigste ist, dass man verständlich zeichnet. Und deshalb ist mein Zeichentipp, die eigenen Sachen einfach ganz viel mit anderen Leuten zu zeigen und zu gucken, wo versteht die andere Person noch nicht, was ich da gezeichnet habe. Und das nicht nur für sich in seinem Kämmerchen zu machen, sondern man lernt durch den Austausch mit anderen, wie verständlich die Zeichnungen sind, die man da fabriziert.
Das ist super.
Mhm. Das wäre mein Tipp.
Großartig.
Finde ich total gut. Finde ich total schlüssig. Also ich finde ja auch immer eine große Freundin von Feedback.
Womit ich jetzt aber auch nicht gesagt haben wollte, dass es total unwichtig ist, dass man gut zeichnet, in Anführungszeichen. Ne? Kann natürlich auch total hilfreich sein dafür, dass andere Menschen das gerne lesen. Ich sage also nur auch so als Motivationshilfe, ist es, glaube ich, es ist wichtiger, verständlich zu zeichnen.
Ja, ich finde das schon eine sehr gute Umschreibung, also dieses Verständliche, dieses lesbar zu zeichnen, also das würde ich halt, ob du halt visuell erzählen kannst, das ist halt wirklich das, ja. Natürlich gibt es immer Sachen, wo es so visuelle Codes gibt, ja, wenn du sagst, ich möchte Superhelden machen oder ich will dieses oder ich will, möchte ich Manga machen oder so, da gibt es wahrscheinlich stilistische Kriterien, ja, aber sonst stimme ich dir hundertprozentig zu. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Zeit und für das Gespräch. Es war total schön und sehr spannend.
Das fand ich auch sehr schön. Das war jetzt ja meine erste Podcast-Erfahrung und die war sehr positiv. Ich danke euch.
Yay.
Danke für deine Zeit.
Dann, wir sehen uns wieder.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.